würden Sie zu so einer Feier gehen, wenn Sie wüssten, dass jeder 500. in einer Woche nicht mehr lebt? Das Gefährlichste ist ja offenbar der direkte Kontakt zu Gegenüber, zu einem Atemnebel von anderen Menschen.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu, jeden Tag zu einem anderen Thema, aus einem anderen Fachbereich, mit einem anderen Wissenschaftler. Heute geht es um die Frage, wie das menschliche Immunsystem auf eine Corona-Infektion reagiert. Und das bespreche ich mit Professor Andreas Radbruch. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin. Das ist ein Leibniz-Institut und beschäftigt sich mit Immunologie vor allem. Herr Professor Radbruch, was passiert denn beim Immunsystem des Menschen, wenn man eine Corona-Infektion bekommt?
Ja, da ist jetzt ein erster Bericht erschienen von australischen Kollegen, die eine Patientin untersucht haben, die aus China kam und die den Coronavirus hatte. Sie bekam eine mittelschwere Krankheitsverlauf, musste ins Krankenhaus und wurde durch und durch untersucht von den Kollegen. Und was sie feststellten, ist, dass die Patientin eine fulminante Immunreaktion gegen das Virus machte. Sozusagen alle, das Immunsystem der Patientin zog alle Register, Antikörper, Zellen, Aktivierung und so weiter. Die Patientin erholte sich dann auch relativ schnell und konnte nach 11 Tagen wieder entlassen werden.
Was kann man denn lernen, wenn nur ein einziger Mensch untersucht wird für alle? Das interessiert uns ja im Moment.
Ja, das heißt, dass das menschliche Immunsystem prinzipiell den Coronavirus sehr gut erkennen kann und auch sehr gut in der Lage ist, eine Antwort dagegen zu machen, die offenbar, das wissen wir jetzt nicht von dieser Patientin, ob da ein kausaler Zusammenhang damit besteht, dass sie sich erholt hat und dass das Immunsystem so reagiert hat. Aber das wissen wir aus einer anderen Veröffentlichung, wo man Affen infiziert hat, dann gewartet hat, bis sie sich erholt hat und dann hat man sie nochmal infiziert und hat festgestellt, dass sie dann praktisch immun waren gegen das Virus. Also tatsächlich ist es so, dass wir auch von anderen Viren ja wissen, dass Menschen sehr gut in der Lage sind, eine schützende Immunantwort gegen solche Viren aufzubauen und dass dieser Schutz dann auch noch eine gewisse Zeit anhält.
Also das heißt, dass jemand, der sich mit dem Coronavirus infiziert, aller Voraussicht nach, ein Immunsystem hat, was sehr stark auf dieses Virus reagiert und dann anschließend eine Immunisierung ausbildet, also danach nicht mehr wieder angesteckt werden kann von einer erneuten Attacke eines Coronavirus. Wie lange hält denn so eine Immunisierung?
Ja, das wissen wir noch nicht. Mindestens ein halbes Jahr würden wir voraussagen. So lange dauert es, wenn das Immunsystem kein Gedächtnis aufbaut. Wenn es ein Gedächtnis aufbaut, wie zum Beispiel bei Masernviren, dann hält es lebenslang.
Das heißt, wenn das Immunsystem vergisst, dass es einmal infiziert war, dann passiert es wieder und wieder oder kann es wieder und wieder passieren, wie zum Beispiel bei Grippe. Ja. Und bei anderen Krankheiten reicht ja auch dann eine Impfung, wenn man sie
eine
bekommt.
Eine einzige Impfung als Kind und man ist sein Leben lang geschützt. Aber selbst in dem anderen Fall, bei Grippe, reicht die Immunität ja ein halbes Jahr, wahrscheinlich sogar ein ganzes Jahr.
Wie ist das denn, wenn ich gar nicht merke, dass ich infiziert bin von Corona? Ich habe kein Fieber, ich bin symptomlos, was ja vielen so geht. Ist das Immunsystem dann trotzdem alarmiert? Also bildet es trotzdem Antikörper aus? Bin ich trotzdem hinterher immun gegen eine weitere Infektion? Oder ist es tatsächlich abhängig davon, dass ich mich auch ordentlich krank fühle, damit ich hinterher ordentlich geschützt bin?
Nee, man muss sich nicht krank fühlen. Also wenn man zum Beispiel Fieber bekommt, heißt das nur, dass man ein bestimmtes Zytokin, Entzündungszytokin in großem Maße macht.
Das ist ein Zellelement.
Ein Hormon sozusagen des Immunsystems. Und wenn man das davon etwas weniger macht, bekommt man noch nicht mal Fieber. Ich glaube, die meisten haben das ja schon erfahren, wenn man geimpft wird als Erwachsener oder als Kind. Nicht immer macht man eine Impfreaktion, aber man ist trotzdem geschützt. Das Immunsystem kann auch sehr lautlos arbeiten.
Wir gehen jetzt mal davon aus, man ist infiziert, hat eine ordentliche, gute Immunantwort. Woher weiß man denn oder wie entscheidet das Virus denn, wen es besonders bitter und hart befällt und wen es verschont? Also warum gibt es Gruppen, die praktisch nichts merken und andere landen im Krankenhaus und sterben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich weiß die Wissenschaft bis heute auch noch keine gute Antwort darauf. Wir haben von unserer Fachrichtung her, der europäischen Immunologie, aus tatsächlich die Bundesregierung gebeten, hier ein Förderprogramm aufzulegen, um einfach die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit menschlicher Immunreaktionen auf das gleiche, den gleichen Krankheitserreger und übrigens auch oft auf den gleichen Impfstoff, herauszufinden, woran das liegt. Ja, das weiß man tatsächlich nicht genau.
Haben Sie schon eine Antwort von der Bundesregierung bekommen?
Ich denke, das wird jetzt ernsthaft diskutiert werden. Noch haben wir keine Antwort. Ich denke, es gibt verschiedene Vermutungen und man kann sicherlich eine Sache sagen, Coronavirus ist ein Virus, was am schlimmsten wirkt, wenn es über die Lunge kommt, weil die Zellen in der Lunge haben den Rezeptor für dieses Virus und dann befällt es sozusagen diese Lungenzellen. Und wenn die Lunge schon vorher geschädigt ist, ist das auf keinen Fall ein gutes Omen.
Also wenn man Raucher ist, wenn man Asthma hatte, wenn man andere Lungenentzündungen vorher schon hatte, dann ist man besonders gefährdet.
Genau. Und vor allem, ja, also es gibt die verschiedensten schlechten Vorzeichen sozusagen. Und das ist eine Sache. Das zweite ist, es könnte auch sein, man findet bei den Patienten eine überraschend starke Immunantwort dann. Ja, fast eine zu starke Immunantwort. Und ich glaube, die wenigsten wissen ja, dass eine Immunantwort immer sehr gut ausbalanciert sein muss. Sonst macht die Immunantwort selbst mehr Schaden, als sie nutzt.
Ich würde mal vermuten, Professor Radbruch, das weiß niemand. Wie sieht denn eine gut ausbalancierte Immunantwort aus? Und was kann man dafür tun, dass der eigene Organismus also eine solche Antwort gibt?
Ja, wir Immunologen nennen gut ausbalanciert, nennen wir spezifisch, heißt das bei uns. Dass tatsächlich nur die Zellen angegriffen werden, die vom Virus befallen sind, die werden dann abgetötet und abgeräumt. Möglichst ohne irgendwelche weiteren Kollateralschäden in der Umgebung zu hinterlassen. Das wäre sozusagen eine spezifische Immunantwort. Wenn die Immunantwort weniger spezifisch wird, kommt es zu solchen Sachen wie Sepsis oder Blutvergiftung oder zu einem sogenannten Zytokinsturm. Und dann wird auch gesundes Gewebe angegriffen. Und wenn das in der Lunge passiert, dann wird die Lunge eben durch die Immunantwort geschädigt und nicht eigentlich primär gut die Anfangsschäden.
Das passiert bei einer schwer verlaufenden Corona-Infektion. Dann wird eben dieser Zytokinsturm in der Lunge ausgelöst und die Menschen werden sehr, sehr schwer krank.
Das wird wahrscheinlich unterschiedlich sein von Patient zu Patient. Aber bei einigen Patienten wird es sicherlich so sein, dass die Schwere der Krankheit durch das Immunsystem verursacht wird.
Was passiert
denn? Dass man eben überreagiert.
Was passiert denn in der Lunge bei einer solchen Infektion?
Ja, zunächst mal werden die Zellen, die den Rezeptor für dieses Virus haben, der hat den schönen Fachnamen Angiotensin Converting Enzyme Nummer 2. Und diese Zellen, das sind die Zellen, die sozusagen den Schleim aus der Lunge raustransportieren. Und die Zellen werden vom Virus befallen, der Virus vermehrt sich und tötet sie danach ab.
Und dann wird kein Schleim mehr aus der Lunge transportiert.
Dann kommt der Schleim nicht mehr raus aus der Lunge. Die Lunge füllt sich sozusagen mit Schleim. Dann fängt die Immunantwort an. Und dann, wenn die Immunantwort so ist, dass sie dann auch noch die Barriere zwischen Lunge und Blutgefäßsystem zerstört, dann kommt es zu weiteren Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge. Und wenn dann nicht klinisch eingegriffen wird, medizinisch eingegriffen wird, durch Absaugung der Flüssigkeiten und Beatmung, dann sieht es schlecht aus für die Patienten.
Dann erstickt der Patient.
Ja.
Und das ist auch der Grund, weshalb man heute so genau schaut, wie viele Intensivbetten, wie viele Beatmungsplätze hat man, damit man dieses Schicksal nach aller Möglichkeit den Menschen ersparen kann.
Genau.
Sie haben am Anfang von der Patientin in Australien erzählt, also der Patientin, die aus China kam, in Australien krank wurde, behandelt wurde und jetzt untersucht wurde. Bei der hat man doch auch festgestellt hinterher, dass sie Antikörper gegen diese Infektion gebildet hat. Und diese Antikörper konnte man auch finden. Was fängt man denn damit wissenschaftlich an?
Ja, das ist für uns sozusagen ein sehr vielversprechendes Ergebnis. Zum einen ist bei den meisten Infektionen mit Viren und übrigens auch mit anderen Krankheitserregern, ist so, dass die Antikörper eigentlich langfristig den Schutz übernehmen. Die Antikörper sind dann in unseren Körperflüssigkeiten und sie binden sofort an diese Krankheitserreger und neutralisieren sie.
Das ist sozusagen das Erinnerungssystem.
Die können dann nicht mal ihre Zielzellen binden.
Das ist das Erinnerungssystem des Körpers,
Genau. Das
dafür sorgt, dass eben diese neue Infektion gar nicht erfolgen kann.
Ja, und es ist schon seit langem bekannt, dass man solche Antikörper auch notfalls übertragen könnte von einer Person, die immun ist, auf eine andere Person. Dafür wurde übrigens der erste Nobelpreis für Medizin vergeben, 1901 an Emil von Behring, dass er solche Antikörper gegen Tetanus und Diphtherie entdeckt hat und damit die sogenannte Serumtherapie begründet hat.
Das ist auch bis heute die klassische Impfung in diesen beiden Krankheiten.
Genau. Ja, das ist eine passive Impfung, nennen wir das. Es wird einfach schützende Antikörper werden übertragen. Im Gegensatz zur aktiven Impfung, wo man ein inaktiviertes Virus oder Teile des Virus in die Impflinge gibt.
Und warum macht man das jetzt nicht? Ich meine, wir haben schon ein paar tausend Corona-Genesene. Ja, wir könnten doch die Antikörper von denen nehmen und als Impfstoff benutzen.
Ich bin sicher, dass die Kollegen das schon machen. In Deutschland ist diese Art von Forschung nicht sehr verbreitet. Aber in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz gibt es starke Gruppen, die solche Sachen machen. Und ich bin sicher, dass die Kollegen im Augenblick genau das versuchen.
Werden die schneller sein als diejenigen, die zum Beispiel in Deutschland versuchen, Teile von Viren zu benutzen, um eine Impfung herzustellen, um das Andocken an den Zellen zu verhindern?
Ja, möglicherweise ist man mit diesen Antikörpern, schützenden Antikörpern schneller, denn es handelt sich ja schließlich um menschliche Proteine, fast körpereigene Proteine. Und Antikörper dieser Art sind schon lange im Einsatz, in großem Maßstab, zum Beispiel in der Krebstherapie. Die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren sind nichts als anderes als therapeutische Antikörper.
Also man würde schneller zugelassen werden, wenn man auf diesem Weg jetzt forscht bei der Passivimpfung als bei der Aktivimpfung, wo man tatsächlich mit lebendigen, abgeschwächten oder harmloseren Viren einer ähnlichen Krankheit hantiert.
Ja, also im großen Maßstab sozusagen ganze Länder zu impfen, dafür ist die aktive Impfung sicherlich besser geeignet. Die passive Impfung mit schützenden Antikörpern eignet sich eigentlich nur für Leute, die zu einer Risikogruppe gehören und gerade sozusagen in einem befallenen Gebiet, endemischen Gebiet sich befinden, also für den Sofortschutz sozusagen.
Und könnte man nicht sagen, wir haben ja gesehen, in diesem Frühling haben viele Jugendliche draußen gerne gefeiert, obwohl es deutliche Warnungen gab, das zu tun, weil man sich möglicherweise mit Corona infizieren könnte, könnte man jetzt nicht sagen, prima, wenn die das alle schon gemacht haben und dann alle krank werden und alle Antikörper haben, dann können wir die verletzlichsten Gruppen in unseren Städten, in unseren Ländern schützen mit den Antikörpern, die diese unvernünftigen Jugendlichen ausgebildet haben?
Ganz schlechte Idee. Ich habe mal die Statistik rausgeholt über den Ausbruch in China, da liegen die ersten großformatigen Daten vor. Es ist zwar tatsächlich so, dass wenn man 60 bis 69 Jahre alt ist, die Wahrscheinlichkeit zu sterben oder Komplikationen zu bekommen stark ansteigt. Aber auch unter den Leuten, die 10 bis 50 Jahre alt sind, ist die Sterblichkeit immer noch 0,2%. Und würden Sie zu so einer Feier gehen, wenn Sie wüssten, dass jeder 500. in einer Woche nicht mehr lebt? Also das finde ich keine gute Idee.
Sie sagen, dass auch junge Menschen deutlich stärker gefährdet sind und vorsichtig sein müssen.
Ja, sehr viel mehr gefährdet, als wenn sie im Straßenverkehr teilnehmen würden. Ja. Also 0,2% Sterblichkeit, ja. In China jedenfalls, bei dieser kompletten Altersgruppe, alle bis zum Alter von 40 Jahren. Ja. Und ich denke, dass sicherlich die Kontaktvermeidung für eine möglichst lange Zeit das beste Mittel ist, um sozusagen gut bei diese Pandemie zu kommen.
Wenn wir jetzt den Älteren keine Hoffnung machen können, von den Antikörpern der unvernünftigen Jugend profitieren zu können, was würden Sie den Älteren raten, außer den Ratschlägen, die die Bundesregierung ja gibt und in wachsender Dringlichkeit gibt?
Ja, ich denke, die Ratschläge der Bundesregierung sind schon recht umfassend und zielgerichtet. Und ich denke, das A und O ist praktisch die Vermeidung des Kontakts zu dem Virus. Ja. Das heißt im Prinzip, das Gefährlichste ist ja offenbar der direkte Kontakt zu Gegenüber, zu einem Atemnebel von anderen Menschen. Ja. Weniger eigentlich die Schmierinfektion auf Gegenständen, sondern mehr sozusagen der Atemnebel, den man von einem Gesprächspartner einatmet.
Sie haben eben gesagt, das sensibelste und anfälligste Organ in dieser Krankheit, in diesem Krankheitsverlauf ist die Lunge, die gefährdet ist, eben eine Lungenentzündung auszubilden. Wenn man sich gegen Lungenentzündung impfen lassen würde, würde das funktionieren?
Das wäre sicherlich auch keine schlechte Idee für die ältere Generation zumindest. Es gibt ja immer noch die Komplikation, zusätzlich zu dem Schaden, den der Virus anrichtet und den das Immunsystem eventuell anrichtet durch seine Reaktion, dass auch Bakterien die Situation ausnutzen, insbesondere Lungenentzündung verursachende Bakterien, Pneumokokken also, und dass die dann sozusagen letzten Endes die Krankheit so verschlimmern. Und dagegen kann man impfen und der Aufbau des Impfstoffes dauert 1-2 Wochen und das ist sicherlich wesentlich kürzer, als voraussichtlich diese Pandemie noch dauert.
Vielen Dank, Herr Professor Rabruck.
War mein Vergnügen.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.